Wir kommen also zu Richter 4. Das ist die dritte Geschichte von Abfall. Ich lese ab Vers 1. Und die Kinder Israel taten wiederum, was böse war in den Augen des Herrn. Und Ehud war gestorben. Da verkaufte sie der Herr in die Hand Jabins, des Königs der Kanaaniter, der zu Hazor regierte. Und sein Heeroberster war Sisera. Und er wohnte zu Haroshet Goyim. Und die Kinder Israel schrien zu dem Herrn, denn er hatte 900 eiserne Wagen. Und er bedrückte die Kinder Israel mit Gewalt 20 Jahre. Und Deborah, eine Prophetin, die Frau Lapidots, richtete Israel in selbiger Zeit. Und sie wohnte unter der Deborah-Palme zwischen Rama und Bethel, auf dem Gebirge Ephraim. Und die Kinder Israel gingen zu ihr hinauf zu Gericht. Zunächst mal bis Vers 5. Eine ganz spezielle Geschichte. Aber es geht wieder ganz nach dem Schulbeispiel, wie das uns in Kapitel 2 in der Einleitung erklärt worden ist. Wieder, nachdem der Herr so Gnade geschenkt hatte für eine Wiederherstellung, fallen sie ab, entfernen sich von dem Herrn und so gibt der Herr sie in die Hand der Menschen. Diesmal Jabin, der König der Kanaaniter. Haben wir festgestellt, jedes Mal ist es ein anderer Feind. In der ersten Abfallgeschichte war es Kushan-Rishathaim von Mesopotamien. In der zweiten war es Eglon von Moab. Und jetzt der König der Kanaaniter. Und zwar wird gesagt, dass da sein Heeroberster Sisera eine ganz besondere Rolle spielte und wieder ein enormer militärischer Vorteil. Die hatten 900 Eisenwagen. Damit hatten sie gegenüber Israel einen deutlichen militärischen Vorsprung. Aber diese Eisenwagen sollten ihnen noch in dieser Geschichte zum Verhängnis werden. Denn die sind super und toll, solange der Boden gut ist. Aber wenn sie im Morast versinken, dann ist es vorbei. Nun, aber da habe ich schon ein bisschen vorgegriffen. Wir sehen, in dieser Zeit erweckt Gott eine Frau als Befreierin, Deborah, eine Richterin. Und das überrascht. Denn wir sehen von 1. Mose an, dass Gott immer die Führung, die Autorität in die Hand von Männern gelegt hat. Und jetzt haben wir hier die Überraschung, eine Frau. Und wir werden sehen, das hing damit zusammen, dass Männer in dieser Zeit ein echtes Problem hatten mit ihrer Stellung als Männer. Nicht bereit, um sich von Gott gebrauchen zu lassen. Aber diese Frau war bereit, sich gebrauchen zu lassen, nur hatte sich überlegt, wie kann ich das tun und dabei trotzdem meine Stellung, wie der Schöpfer sie mir gegeben hat in der Schöpfung, als Frau erhalten. Und das ist schon mal ein erster Hinweis in Vers 4. Deborah, eine Prophetin, die Frau Lapidots, richtete Israel in selbiger Zeit und sie saß unter der Deborah-Palme zwischen Rama und Bethel. Normalerweise waren die Richter wo zu finden? Im Stadttor. Gehen wir ganz kurz, ein kleiner Ausflug, nach Tel Dan. Ganz im Norden von Israel. Und das war auch das Nordende Israels in biblischen Zeiten. Die Ausdehnung des Landes Israel wird wiederholt beschrieben mit von Dan bis Beersheba. Ein Beispiel aus dem Buch der Richter. Schlagen wir auf, Kapitel 18. Ich meine Kapitel 20, Vers 1. Und alle Kinder Israel zogen aus und die Gemeinde von Dan bis Beersheba. Und das Land Gilead versammelte sich wie ein Mann vor den Herrn nach Mizpa. Nordspitze, Dan und Südspitze, bei der Negev-Wüste, Beersheba. Und dann sehen wir da im Stadttor von Dan, hier auf dem Bild. Und zwar ist es das Stadttor aus der Königszeit, also nach der Richterzeit. Aber was man eben hier sehr schön zeigen kann, das ist ein Richtersitz im Torgebäude drin. Sieht man diese Steinsockel, da waren Holzpfeiler drin, die trugen einen Baldachin, ein Dach. Und der Richter saß da auf dem erhöhten Podium, der Richterstuhl. Der Richter saß im Tor. Darum lesen wir zum Beispiel in 1. Mose 19, als die Engel nach Sodom kamen, wo fanden sie Lot? Er saß im Tor. Er hatte sich überlegt, wie kann ich als gottesfürchtiger Mensch in einer so gottlosen Stadt etwas Gutes tun, wenn ich Richter wäre? Da kann ich vielleicht noch einen Einfluss bringen. Aber er wurde nicht akzeptiert und auch nicht ernst genommen. Die Leute sagen in der Geschichte von Lot, dieser Fremdling kommt und will den Richter spielen. Er war nicht ernst genommen. Aber er saß dort eben als Richter im Tor. Oder wir lesen im Buch Ruth, als diese ganze Angelegenheit mit Ruth und Boas von den Richtern geklärt werden musste, da gingen sie ins Stadttor. Dort wurde es geregelt. Und so kann man das weiter belegen im Alten Testament. Die Richter waren im Tor, aber Deborah ging nicht ins Tor, sondern sie sagte sich, ich kann den Leuten schon erklären, was die Bibel sagt zu dem und dem Punkt. Denn wir leben in einer Zeit der Gottesherrschaft. Gott ist der König, nicht ich, Deborah. Aber ich will das tun, aber nicht dort, wo normalerweise die Richter sind, sondern bei mir zu Hause, unter der Palme. Und das Besondere ist, ich gehe da nochmals ein Bild zurück, die Palme ist natürlich alles andere als typisch für ihren Wohnort. Sie war ja auf dem Gebirge Ephraim. Das sind eben diese Berge in Zentralisrael im heutigen Westjordanland, sogenannten Westjordanland. Und da findet man nicht die Palmen. Die Palmen findet man unten beim Jordan, bei Jericho zum Beispiel, der Palmenstadt. Dort wachsen die ausgezeichnet. Da hat man auch heute große Dattelplantagen in diesem Gebiet. Oder man könnte sie auch beim Mittelmeer antreffen, aber nicht dort oben. Und sie hatte da einen Baum, der also markant in der Landschaft herausstach. Alle, die zu Deborah wollten, die wussten, dort bei der Palme ist die Frau, die kein Mann sein will. Und uns trotzdem sagt, was in der Bibel steht. Sie war eine Prophetin. Übrigens ganz im Sinn der Prophetin Hulda, die ja Prophetin war in der Zeit, ich gebe die Stelle an, in der Zeit der Könige. Und als da der König die wiederentdeckte Bibelrolle vorgelesen bekam, hat er eine Gesandtschaft zu Deborah geschickt, und zwar zu ihr nach Hause. Die Bibel sagt, in den zweiten Stadtteil, da war sie zu Hause und dort in ihrem Privathaus hat sie dann den Willen Gottes verkündigt. Das ist 2. Chroniker 34. Sonst sind Propheten auch, sagen wir, im Stadttor aufgetreten oder auf dem Tempelplatz. Wenn man denkt an den Jeremia, da kann man schöne Beispiele zeigen, aber von Hulda lesen wir das nicht. Und trotzdem, sie war eine Prophetin und sie hat das Wort Gottes weitergegeben Und auch dieser Delegation von Männern, die zu ihr nach Hause kamen, ich lese 2. Chroniker 34, Vers 22, da gingen Hilkia und diejenigen, welche der König entboten hatte, zu der Prophetin Hulda, der Frau Schalums, des Sohnes Tokats, des Sohnes Hasras, des Hüters der Kleider. Sie wohnte aber zu Jerusalem im zweiten Stadtteil und sie redeten auf diese Weise zu ihr. Und sie sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, saget dem Mann, der euch zu mir gesandt hat, so spricht der Herr. Sie hat klar das Wort verkündigt, aber sie wusste genau, wo der Bereich ist, in einem privaten Bereich, nicht in der Öffentlichkeit wie ein Jeremia. Und es gab noch andere Propheten damals. Aber der König hat zu Hulda geschickt und sie hat es getan in ihrem Rahmen. Und so lesen wir auch im Neuen Testament von einem Philippus. Der hatte eine ganz schöne Familie. 4 Töchter, welche weissagten. Und manchmal wird das zitiert, um zu zeigen, Frauen dürfen natürlich predigen. Ja, nur in dieser Geschichte, in Apostelgeschichte 21, als da ein Besuch abgestattet wurde, Apostelgeschichte 21, Vers 8, da lesen wir von Paulus, des folgenden Tages aber zogen wir, also Paulus, Lukas, alle, die dabei waren, aus und kamen nach Caesarea. Und wir gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten, der einer von den 7 war, und blieben bei ihm. Dieser aber hatte 4 Töchter, Jungfrauen, welche weissagten. Da wird nicht gesagt, dass die in der Gemeinde gepredigt hatten, aber es waren Prophetinnen. Und sie haben geweissagt, Prophetie nach 1. Korinther 14, Vers 2 meint Reden zur Erbauung, Tröstung und Ermahnung. Und zwar das richtige Wort im richtigen, zur richtigen Zeit. Und da wird einfach gesagt, die kamen da zu Philippus nach Hause und der hatte 4 Töchter und Gott konnte sie gebrauchen, um das richtige Wort im richtigen Moment weiterzugeben. Und so sehen wir also bei dieser Deborah wirklich eine Umsicht, die beeindruckt. Und es wird noch deutlicher werden. Das Problem war König Jabin von Hazor. Machen wir doch jetzt einen kleinen Ausflug nach Hazor. So weit ist das auch nicht von Tel Dan jetzt wieder runter. Hier sieht man den Tell von Hazor. Tell bedeutet einen Zivilisationsschutthügel. Man hat an einem Ort als erste Siedler etwas aufgebaut, in der Nähe von einem Gewässer. Und dann wurde das wieder zerstört, hat man auf die Trümmer wieder aufgebaut, wurde das wieder zerstört, hat man wieder auf die Trümmer gebaut. Und so entstand mit der Zeit ein Tell. Das ist ganz typisch im Nahen Osten, diese Art und Weise, Wiederaufbau auf den Ruinen und dann wächst das so zu einem Hügel rauf. Das ist der Tell von Hazor. Und da ist es ganz interessant, was man hier gefunden hat. Hier auf der Karte sehen wir da im Norden Dan und jetzt ein bisschen südlicher davon Hazor. Und da hat man den Palast von Jabin gefunden. Von diesem König aus Richter 4. Der Pfeil zeigt darauf hin. Man hat das alles schön abgedeckt, weil all diese Tonziegel dieses Palastes, wenn die jetzt da freigelegt sind und ständig dem Regen ausgesetzt sind, in der Regenzeit, dann gehen die kaputt. Da muss man ein Dach darüber bauen, um das zu schützen. Aber man hat diesen Palast sehr schön so hergerichtet, damit man auch den Thronsaal sieht und die verschiedenen Nebenräume. Jetzt gibt es ein kleines Problem. Wenn das Buch Josua liest, und das war ja viel früher, da lesen wir auch, dass er gegen Hazor Krieg geführt hat, gegen den König von Hazor, Josua 11, und der König hieß auch Jabin. Ja, und jetzt wieder Jabin. Ja, wo ist das Problem? In England, die haben mehr als 2 George gehabt. Ja, die Engländer liebten George. Ja, der erste, der zweite, der dritte, der vierte und so weiter. Und übrigens hat man da sogar einen kleinen Rest, eine Tontafel gefunden. Man sieht das Original im Israel-Museum in Jerusalem. Und da stehen nur ein paar Zeilen mit akkadischer Schrift drauf und da steht tatsächlich Yabin drauf. Ja, also, gut, es ist ja nicht Logik, ja, wenn man sagt einmal und zweimal und dann immer. Ja, also man kann jetzt nicht sagen, da haben einfach ganze Serien von Königen haben Yabin geheißen, aber man hat mindestens gerade dreimal in Verbindung mit Hazor diesen Namen Yabin. Und den Palast von dem Yabin zur Zeit von Josua, den hat man da gefunden. Der wird im Moment in Israel da hergerichtet, was die Grundmauern anbetrifft. Also schön nebeneinander, aber das ist eine ältere Zeit und das ist eine spätere Zeit. Ja, machen wir doch einen Besuch klein in dem Palast. Hier etwas ganz Typisches für kananitische Architektur. Die Kombination von Holz, Basaltgestein und Lehmbricks, Lehmsteine. Und da sieht man das Holz, das sind die Säulen des Eingangs auf Basaltfundamenten. Und hier sieht man all diese Basaltsteine. Dieses schwarze Gestein ist ganz typisch für Galiläa und auch die Golanhöhen, das ist eigentlich vulkanischen Ursprungs. Und dann sieht man hier die typischen Tonziegel. So haben die Kananiter gebaut. Wenn man israelitische Siedlungen ausgräbt aus biblischer Zeit, dann hat man eben nicht diese Kombination wie hier. Das erkennt man sofort, das ist kananitisch. Also so genau können wir auf den Spuren der Bibel gehen. Und das Interessante ist ja Folgendes. Wenn man hier gräbt, findet man also diesen Palast von Yabin, Kananiterpalast, und dann in der späteren Zeit wieder Palast der Kananiter. Aber die Bibel sagt, Josua hat Hazor erobert. Ja, sagt die Bibel. Ja, wieso hat es dann später wieder einen kananitischen Palast? Ja, eben, die Bibel macht ja klar, dass die Israeliten diesen Sieg nicht wirklich ausgenutzt haben. Und so haben die Kananiter dann wieder neu aufgebaut am gleichen Ort. Die Bibel sagt nur, dass Hazor und der Josua verwüstet wurde, verbrannt wurde. Aber nicht, dass es dann israelitisch wurde. Und die Archäologie bestätigt, jawohl, dann wurde es wieder aufgebaut und war immer noch kananitisch, bis dann unter Deborah der entscheidende Schlag gegen Hazor kam. Also passt wunderbar zusammen, Bibel und Archäologie. Jetzt gehe ich nochmals zurück zu dieser Übersicht über das Kapitel 4 und lese jetzt Vers 6. Und sie sandte hin und ließ Barak, den Sohn Abinoams von Kedesh Naphtali, rufen. Und sie sprach zu ihm, hat nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, gehe hin und ziehe auf den Berg Tabor und nimm mit dir 10.000 Mann von den Kindern Naphtali und von den Kindern Sebulon. Und ich werde Sisera, den Heerobersten Yabins, zu dir ziehen an den Bach Kison, samt seinen Wagen und seiner Menge, und ich werde ihn in deine Hand geben. Diese Deborah schickt Leute zu Barak, um ihn zu rufen. Und ihre Botschaft ist, der Herr hat doch dir schon gesagt, dass du das und das und das tun sollst, um Israel zu befreien. Aber der Mann ist nicht gegangen. Und darum, als Prophetin, lässt sie ihm diese Botschaft noch einmal ausrichten. Da sehen wir schon das Problem. Männer waren nicht bereit, ihre Verantwortung wahrzunehmen. Und da können wir uns auch heute fragen, gibt es dieses Problem auch, dass manche Männer nicht bereit sind, ihre Verantwortung wahrzunehmen? Übrigens, das beginnt in der Familie. Und dann eben in der Gemeinde und so weiter. Schauen wir die Antwort an, Vers 8. Und Barak sprach zu ihr, wenn du mit mir gehst, so gehe ich. Wenn du aber nicht mit mir gehst, so gehe ich nicht. Unglaublich. Er stellt Bedingungen. Und er will, dass diese Deborah mitgeht. Sie war nicht bereit, General der Armee zu sein. Wir werden gleich sehen, sie geht mit. aber sie macht ihm klar, das hat Konsequenzen für dich als Mann. Da sprach sie, ich will wohl mit dir gehen, nur dass die Ehre nicht dein sein wird auf dem Weg, den du gehst, denn in die Hand einer Frau wird der Herr den Sisera verkaufen. Und Deborah machte sich auf und ging mit Barak nach Kedesh. Also, hier wird angekündigt, auf dem Höhepunkt der ganzen Geschichte wird eine Frau die Ehre des Sieges bekommen, weil dieser Mann nicht bereit war, seine Verantwortung wirklich wahrzunehmen. Aber die wusste genau, gut, mitgehen, den General unterstützen, das kann ich. Aber noch was. Sie heißt Deborah, die Frau Lapidots. Ja, und was liest man über Lapidot? Nichts. Sie ist einfach die Frau Lapidots. Aber die, die wirklich von Gott gebraucht wird, das ist Deborah. Was ist mit diesem Mann? Und wir werden sehen, das ist nicht der einzige Mann, der einfach so passiv in der Bibel erwähnt wird. Ich lese weiter Vers 10. Und Barak berief Sebulon und Naphtali nach Kedesh. Und 10.000 Mann zogen in seinem Gefolge hinauf. Auch Deborah zog mit ihm hinauf. Und jetzt kommt eine Klammerbemerkung. Heber aber, der Keniter, hatte sich von den Kenitern, den Kindern Hobabs, des Schwagers Moses, getrennt. Und er hatte seine Zelte aufgeschlagen bis an die Terebinte zu Zaananim, das neben Kedesh liegt. Heber, werden wir gleich noch besser kennenlernen, das war der Mann von Jael. Und Heber war also ein Nachkomme von Hobab, diesem Schwager von Mose, dem Mose in, ich gebe die Stelle an, in, ich habe das schon erwähnt, früher, das ist in 4. Mose 10 beschrieben, ab Vers 29. Dieser Hobab hatte eine wichtige Funktion als Pfadfinder für die Israeliten während der Wüstenwanderung. Und später haben Nachkommen von diesem Hobab, der also kein Israelit war, sondern zu dem Volk der Midianiter gehörte, die haben sich Israel angeschlossen. Wir lasen doch bereits in Richter 1, Vers 16, und die Kinder des Keniters, des Schwagers Moses, waren mit den Kindern Juda aus der Palmenstadt heraufgezogen in die Wüste Juda, die im Süden von Arad liegt. Und sie gingen hin und wohnten bei dem Volk. Also diese Keniter aus dem Volk der Midianiter, Nachkommen von Hobab, die hielten sich zum Volk Gottes. Und die waren zuerst in Jericho, in der Palmenstadt, und dann sind sie südlich von Arad wohnen gegangen. Das ist auch nicht so weit von Jericho im nördlichen, im Norden der Negev-Wüste. Aber aus diesen Kenitern ist dann ein gewisser Heber weggezogen nach Galiläa hinauf, ganz in der Nähe von Kedesh, wo Barak wohnte. Und das wird jetzt eine wichtige Rolle spielen im Weiteren. Aber das kommt erst noch. Vers 12. Und man berichtete dem Sisera, dass Barak, der Sohn Abinoams, auf den Berg Tabor hinaufgezogen wäre. Der Berg Tabor ist so markant. Wenn man den sieht in der Landschaft zum ersten Mal, und hat von ihm gehört, wie man ihn sofort erkennen. Der ist wirklich so. So. Und zwar wie das Negativ eines Bauchnabels. Tabor heißt nämlich Bauchnabel. Ja? Das Negativ. Und zwar am Rande der Jezreel-Ebene. Das ist eine Kornkammer Israels. Darum heißt diese Ebene Jezreel, weil sie weil der Name bedeutet, Gott sät. Und das ist die gleiche Ebene, die im Neuen Testament genannt wird, Harmagedon, in Offenbarung 16, wo diese entscheidende Schlussschlacht stattfinden wird bei der Wiederkunft des Herrn Jesus. Und diese Ebene war von Bedeutung von der Zeit der alten Ägypter bis in den Ersten Weltkrieg. Dort war auch eine ganz wichtige Schlacht. Das hat den Namen eingebracht für Allenby, Sir Allenby of Harmagedon, weil dort eine entscheidende Schlacht gegen die Türken gewonnen hatte. Ja, und im Ersten Weltkrieg hat man da gekämpft und eben auch bei der Wiederkunft des Herrn Jesus wird dort eine ganz entscheidende Schlacht stattfinden. Und der Berg Tabor, da also am Rande dieser bedeutenden Ebene, Jezreel, Harmagedon. Also, Barak mit seiner Armee auf den Berg Tabor hinaufgestiegen. Da berief Sisera, Vers 13, alle seine Wagen, 900 eiserne Wagen und alles Volk, das mit ihm war, von Haroshet Goyim an den Bach Kishon. Dieses Gewässer gibt es noch heute. Das mündet dann übrigens bei Haifa ins Mittelmeer. Und da bei diesem Kishon, wenn es da regnet, dann kann alles versumpfen. Und dann wird es eben ein echtes Problem auch für diese fortschrittlichen eisernen Wagen. Und lesen wir weiter. Und Deborah sprach zu Barak, mache dich auf, denn dies ist der Tag, da der Herr den Sisera in deine Hand gegeben hat. Da macht sie, den General, Mut mit einem Wort Gottes. Ist nicht der Herr ausgezogen vor dir her? Ja, die macht ihm Mut. Und so ist es gut, wenn eine Frau auch am Morgen ihrem Mann ein Wort mitgibt, das ihn fit macht für den ganzen Tag. Also als Möglichkeit, nicht als Regel im Gesetz. Ja? Und Barak stieg von dem Berg Tabor hinab und 10.000 Mann ihm nach. Und der Herr verwirrte Sisera und alle seine Wagen und das ganze Heerlager durch die Schärfe des Schwertes vor Barak her. Und Sisera stieg von dem Wagen herab und floh zu Fuß. Hier wird einfach von dieser Verwirrung gesprochen, aber nicht weiter erklärt, was das alles genau ausgelöst hatte. Aber sehen wir, der konnte nicht mehr fahren. Und da spielte eben diese Versumpfung eine Rolle. Es gibt ein Buch von zwei Militärspezialisten aus Israel, die Kriege des Herrn, glaube ich, heißt der Titel. Und da haben sie alle möglichen Kriegssituationen aus der Bibel beschrieben und aus der Sicht von modernen Generälen Israels oder hohen Offizieren haben sie das dann erklärt und erläutert, wie diese Schlachten genau so beschrieben sind, dass es übereinstimmt mit der Topologie, also mit der Bodenbeschaffenheit und den Besonderheiten, die man da im Krieg je nach Bodenbeschaffenheit anwenden muss. Und die zeigen, diese Geschichten haben einfach den Stempel des Authentischen. Also echt ein Problem, wenn liberale Theologen sagen, ja, diese Geschichten wurden von Leuten erfunden am Schreibtisch. Das geht einfach nicht. Das ist alles so realistisch. Aber eben da muss man General sein, um diese Dinge zu checken. Ja, und dann lese ich gerade weiter. Und Sisera stieg von dem Wagen herab und floh zu Fuß. Und jetzt Vers 16. Barak aber jagte den Wagen und dem Heer nach bis Haroshet Goyim. Und das ganze Heer Siseras fiel durch die Schärfe des Schwertes. Es blieb auch nicht einer übrig. Und Sisera floh zu Fuß in das Zelt Jaels, der Frau Hebers, des Keniters. Denn es war Friede zwischen Jabin, dem König von Hazor, und dem Haus Hebers des Keniters. Nicht wahr? Diese Keniter waren eine Art Enklave inmitten der Kinder Israel. Und dieser Heber, Mander Jael, eben der hatte sich von den anderen Kenitern abgesondert, was seine Beweggründe war, dass er da einen eigenen Weg gehen wollte, wird nicht weiter gesagt. Aber was deutlich wird, der hatte kein Problem mit den Kanaanitern. Der war nicht mehr auf der Linie wie die früheren Kenitter, die sich wirklich auf die Seite des auserwählten Volkes gestellt hatten. Der hatte so eine ganz gute Beziehung zu den Kanaanitern. Und darum dachte Sisera, das ist die Lösung, dort kriege ich Unterschlupf. Aber Jael war nicht wie ihr Mann. Ja, das gibt's. Ja, das eben ist ja traurig, dass da keine geistliche Einheit war, aber es ist schön zu sehen, dass diese Jael, die hatte eine geistlich klare Überzeugung vor Gott. Und da kommt er also in bester Meinung dahin, um Zuflucht zu suchen. Vers 18. Da ging Jael hinaus dem Sisera entgegen und sie sprach zu ihm, kehre ein, mein Herr, kehre ein zu mir, fürchte dich nicht. Und er kehrte zu ihr ein in das Zelt. Und sie bedeckte ihn mit einer Decke. Und er sprach zu ihr, lass mich noch ein wenig Wasser trinken, denn mich dürstet. Ist ja klar, nach diesem Stress. Und sie öffnete den Milchschlauch und ließ ihn trinken. Eben weil die Milch ein Molekül enthält, das schlaffördernd ist. Und sie deckte ihn zu. Und er sprach zu ihr, stelle dich an den Eingang des Zeltes. Und es geschehe, wenn jemand kommt und dich fragt und spricht, ist jemand hier, so sage niemand. Es gibt Anweisung, wie man lügt. Und Jael, die Frau Hebers, merkt mir, es wird immer wieder gesagt, Jael, die Frau Hebers. Aber der Mann war ganz anders. Und der Mann konnte von Gott nicht gebraucht werden. Aber die Frau. Und Jael, die Frau Hebers, nahm einen Zeltpflock und fasste den Hammer in ihrer Hand und sie kam leise zu ihm und schlug den Pflock durch seine Schläfe, dass er in die Erde drang. Er war nämlich in einen tiefen Schlaf gefallen und war ermattet und er starb. Und siehe, da kam Barak, der Sisera verfolgte. Und Jael ging hinaus ihm entgegen und sprach zu ihm, komm, ich will dir den Mann zeigen, den du suchst. Die war voll im Bild, ja? Informiert. Und er ging zu ihr hinein und siehe, Sisera lag tot. Und der Pflock war in seiner Schläfe. So beugte Gott an selbigem Tage Jabin, den König von Kanaan, vor den Kindern Israel. Und die Hand der Kinder Israel wurde fort und fort härter über Jabin, den König von Kanaan, bis sie Jabin, den König von Kanaan, vernichtet hatten. Also diese Kanaaniter waren dann nicht völlig erledigt, sondern gerade was Hazor anbetrifft, das ging in einem Prozess weiter. Und genau das wird durch die Archäologie bestätigt, dass nämlich es noch einige Zeit brauchte, bis dann dieser zweite Palast, den ich gezeigt habe von Jabin, dass der auch zerstört wurde. Und dann folgt Kapitel 5. Und da haben wir das Lied von Deborah und Barak vor uns. Also ein Kapitel, muss ich sagen, echt schwierig. Und darum schauen wir es Vers für Vers an. Und Deborah und Barak, der Sohn Abinoams, sangen an jenem Tag und sprachen. Jetzt kommt das Lied. Weil Führer führten in Israel, weil freiwillig sich stellte das Volk, preist den Herrn. Dieser erste Satz verwundert, nicht wahr? Wir leben in einer Zeit, wo eben Männer gerade nicht bereit waren, ihre Aufgabe wahrzunehmen. Aber in diesem Lied wird deutlich, dass eben Deborah etwas ausgelöst hat. Sie hat diesen Barak mindestens mal dazu gebracht, überhaupt seinen Auftrag wahrzunehmen. Dann hat er diese Armee zusammengerufen aus Naphtali und Ephraim. Und, was sage ich, Naphtali und Sebulon. Und die waren dann eben auch mit Männern bestückt, die bereit waren, ihre Verantwortung wahrzunehmen. Also das hat wirklich etwas ausgelöst. Diese Frau hat Männer zu Männern gemacht. Und darum beginnt das hier so überraschend, weil Führer führten in Israel. Und in Bezug auf das Volk sagt sie eben, die waren freiwillig bereit, sich hier einzusetzen. Und da denkt sie eben an all diese Tausenden, die schließlich mobilisiert werden konnten und wirklich mit Überzeugung dabei waren. Preis den Herrn! Und dann kommt ein Aufruf an die heidnischen Könige. Vers 3. Hört, ihr Könige, horcht auf, ihr Fürsten. Sie spricht hier nicht Israel an, denn da hatte man keine Könige. Sie spricht also zu den Königen dieser Stadt, Staaten. Die Kanaaniter waren so organisiert, eine größere Stadt und dann Tochterstädte darum herum, das war ein Königreich. Und wieder eine Stadt, Tochterstädte darum herum, das war ein Königreich. Jetzt versteht man auch, warum Josua, also das Land Kanaan, eroberte, Größenordnung 30 Königreiche eroberte. Also darum sagt sie, hört ihr Könige, horcht auf ihr Fürsten, ich will dem Herrn singen, will singen und spielen dem Herrn, dem Gott Israels. Also die Heiden sollen auch davon erfahren, warum Israel Grund hat, den Herrn zu preisen für all seine Hilfe gegenüber dem auserwählten Volk Israel. Und dann kommen ganz seltsame Verse. Und zwar haben wir hier in Vers 4 und 5 eine Beschreibung der Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit. Das heißt also, dieser Sieg, den Gott Israel gegeben hat in der Harmagedon-Ebene damals, ist eine ganz, ganz kleine Vorwegnahme von dem großen Sieg, den Gott einmal geben wird bei der Schlacht von Harmagedon, wenn der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit kommen wird. Und zwar ist es beschrieben in prophetischem Perfekt. Das ist etwas, was man in hebräischen Grammatik lernen muss. Etwas Zukünftiges wird beschrieben wie schon vollendet, um zu betonen, wie sicher es in Erfüllung geht. Darum ist auch Jesaja 53, obwohl eine Prophetie auf den kommenden Messias hin, in Vergangenheitsform geschrieben. Als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, dass wir seiner begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt und so weiter. Warum Vergangenheitsform? Prophetisches Perfekt, um zu betonen, es wird ganz gewiss in Erfüllung gehen. Es ist so sicher, wie wenn ein Ereignis, das schon geschehen ist. Und natürlich hängt es auch damit zusammen, die Propheten hatten ja oft Visionen, wo sie die zukünftigen Dinge gesehen haben, wie schon abgespielt. Und dann mussten sie es aufschreiben und schrieben es auf in prophetischem Perfekt. Bei Jesaja 53 hat das noch eine dritte Bedeutung, und zwar die, wenn der Herr Jesus als Messias auf dem Ölberg wiederkommen wird und der Überrest Israels, dieser Drittel, der umkehren wird zu ihm, auf ihn blicken wird, Sacharja 12, Vers 10, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Dann werden sie wehklagen und können dann Jesaja 53 beten, so wie es steht. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Sie können so beten, die müssen das nicht mehr noch transponieren. Ja? Und hier, Herr, als du auszogst von Seir, als du einherschrittest vom Gebiet Edoms, da erzitterte die Erde, auch troffen die Himmel, auch troffen die Wolken von Wasser, die Berge erbebten vor dem Herrn, jener Sinai, vor dem Herrn, dem Gott Israels. Und zwar wird hier der Herr beschrieben, wie er kommt von Seir, das sind diese roten Berge, von Jordanien heute, südlich vom Toten Meer. Also wenn man die Straße runterfährt vom Toten Meer nach Elat auf der jordanischen Seite, dann fährt man ständig entlang der Berge von Seir. Das war das Heimatland von Esau, der auch Edom hieß. Darum wird auch hier Edom erwähnt. Und dort wird der Jesus, wenn er kommt als König der Welt, eine besondere Schlacht haben, die beschrieben wird in dem Propheten Obadja. Und dann wird er eben von dort her kommen zum Land Israel, nach Harmagedon und auch zum Ölberg. Ich schlage kurz auf in Habakuk 3. Das ist auch ein prophetischer Psalm dieses Propheten. Und er sagt in Habakuk 3, Vers 3, Gott kommt von Teman her. Wo liegt Teman? Ja, in dem Gebiet von Edom. Gott kommt von Teman her. Ja, der Heilige vom Gebirge Paran. Wo ist das? Ja, eben gerade bei diesem Gebiet, das ich vorhin beschrieben habe, fährt man auf der Straße runter nach Elat, dann hat man dann das Schild Wüste Paran. Fährt man direkt durch. Von dort her kommt er. Vom Gebirge Paran, Sela. Ein instrumentales Zwischenspiel und die Zuhörer im Tempel können nochmals darüber nachdenken, was gesagt wurde. Gott kommt von Teman her. Kommt dann eben ins Land Israel. Und dann geht's weiter. Seine Pracht bedeckt die Himmel und die Erde ist voll seines Ruhmes. Und es entsteht ein Glanz, wie das Sonnenlicht. Strahlen sind zu seinen Seiten und da selbst ist die Hülle seiner Macht. Vor ihm her geht die Pest und die Seuche zieht aus seinen Füßen nach. Er stand und machte die Erde schwanken. Er schaute und machte aufbeben die Nationen. Und es zerbarsten die Berge der Vorzeit. Es senkten sich die ewigen Hügel. Seine Wege sind die Wege vor Alters. Also geologische Katastrophen. Da werden Gebirge gesenkt und gehoben. Und das ist genau das, was wir hier prophetisch in dem Deborah- und Barak-Lied haben. Da erzitterte die Erde, auch troffen die Himmel, auch troffen die Wolken von Wasser. Und dann Vers 6, da kommt wieder ein neuer Abschnitt. Da wird die Zeit beschrieben, die Notzeit vor Deborahs Einsatz. In den Tagen Shamgars, des Sohnes Anats. Ja, Shamgar kennen wir, das ist der Mann mit dem Rinderstachel. In den Tagen Jaels ruhten die Pfade und die Wanderer betretener Wege gingen krumme Pfade. Warum ruhten die Pfade? Weil die Leute nicht mehr über die normalen Straßen wanderten. Es war zu gefährlich. Man hätte von den Feinden, den Kanaanitern, überfallen werden können. Und so hat man die normalen Wege gemieden. Sie haben geruht. Und die Wanderer betretener Wege, also Wege, die eben häufig gegangen wurden, die gingen Umwege, krumme Wege. Und dann heißt es, es ruhten die Landstädte in Israel, sie ruhten, bis ich, Deborah, aufstand. Bis ich aufstand, eine Mutter in Israel. Also so war die traurige Situation. Die Israeliten hatten einfach ständig Angst vor ihren Feinden und mussten so Schleichwege gehen. Und die Wende kam mit dieser Frau, die bereit war, ihr Leben dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Und sie sieht sich eben als eine Frau, aber eine Mutter in Israel. Und solche Mütter, wir haben sie schon, aber wir bräuchten noch mehr in der Gemeinde. Ja? Frauen, die wirklich mit geistlichem Profil, die eben wie eine Deborah genau wissen, was ihre Aufgabe ist und was korrekt ist, als Frau zu tun, ohne dass man die Stellung als Frau verlässt, aber trotzdem voll Gas gibt. Der Herr konnte durch sie sein Wort weitergeben. Sie war eine Prophetin. Vers 8. Israel erwählte neue Götter. Da war Kampf an den Toren. Ja, sie sind in den Götzendienst verfallen und dann gab es eben Probleme. Wurde wohl Schild und Lanze gesehen unter 40.000 in Israel? Die Israeliten hatten ein Problem, die hatten zu wenig Waffen. Und darum waren die Kanaaniter so erfolgreich. Und dann sagt sie, mein Herz gehört den Führern Israels. denen, die sich freiwillig stellten im Volk, preist den Herrn. Eben, wie gesagt, Deborah hat was ausgelöst, sodass Männer einer nach dem anderen schließlich ihre Verantwortung wahrnahmen. Und da hat Deborah nicht gedacht, oh schade, jetzt war ich so Einzelkämpferin und jetzt tun die auch ihre Sache. Nein, sie sagt, mein Herz gehört den Führern Israels. Keine Eifersucht. Sie war froh, dass die endlich hinstanden. Und wieder wird diese Freiwilligkeit erwähnt, wie in Vers 2. Und das führt sie zur Anbetung. Preist den Herrn, die ihr reitet auf weiß-roten Eselinnen, die ihr sitzt auf Teppichen und die ihr wandelt auf dem Weg, singt. Das sind zwei soziale Klassen. Die Reichen, die vermögen sich einen schönen weiß-roten Esel, auch mit schönen, teuren Teppichen drauf, als Sattel. Und die Armen, die gehen zu Fuß. So ist das. Und sie spricht also an, ihr Reichen, ihr Armen, singt. Unabhängig von der sozialen Schicht, alle sollen dem Herrn singen. Fern von der Stimme der Bogenschützen, zwischen den Schöpferinnen, dort sollen sie preisen die gerechten Taten des Herrn, die gerechten Taten an seinen Landstädten in Israel. Sie sagt, nach all dieser Befreiung soll man eben in Ruhe darüber nachdenken, was der Herr alles bewirkt hat. Was da verändert wurde durch diesen Einsatz über Deborah und Barak. Aber eben, der Herr hat es getan, darum sie sollen nicht preisen Deborah und Barak, sondern preisen die gerechten Taten des Herrn. In Ruhe darüber nachsinnen. Und dann sagt sie, da zog das Volk des Herrn hinab zu den Toren. Jetzt gehen sie nicht mehr zu Palme. Männer haben ihre Aufgabe in den Stadttoren wieder wahrgenommen. Jetzt gehen sie. Aber das war für Deborah kein Problem. Vers 13, da zog hinab ein Überrest der Edlen und des Volkes. Der Herr zog zu mir herab unter den Helden. Von Ephraim zogen hinab, deren Stammsitz beim Amalek ist. Hinter dir her, Benjamin, unter deinen Völkern. Und von Makir zogen hinab die Führer. Und von Zebulon, die den Feldherrnstab halten. Jetzt zählt sie auf, wie schließlich eine immer größere Armee zusammenkam. Ja? Barak hat Zebulon und Naphtali zusammengerufen und wir sehen, hier kamen noch mehr, auch von Ephraim, auch von Benjamin kamen sie. Und von Benjamin, von Makir kommen da die Führer von Zebulon, die den Feldherrnstab halten. Da sind die Männer, die die Verantwortung der Führung wieder übernommen haben. Darum sagt sie schon in Vers 2, weil Führer führten in Israel. Preist den Herrn. Und es geht noch weiter. Und meine Fürsten in Issachar waren mit Deborah. Auch aus dem Stamm Issachar haben Männer ihre Verantwortung wahrgenommen und haben sich diesem Werk, das Deborah initiiert hat, angeschlossen. Und Issachar gleich Barak. Er wurde seinen Füßen nach ins Tal gesandt. An den Bächen Rubens waren große Beschlüsse des Herzens. Warum bliebest du zwischen den Hürden, das Flöten bei den Herden zu hören? An den Bächen Rubens waren große Beratungen des Herzens. Das ist traurig. Die Rubeniter, die waren nicht bereit, hier mitzuhelfen. Aber die haben große Beratungen durchgeführt und sich wirklich angestrengt und sich gefragt, was sollen wir da machen, ja? Was nützt das, hin und her beraten und dann doch nichts machen? Das ist das Problem von Ruben. Und hier wird ganz ironisch gefragt, warum bliebst du zwischen den Hürden bei dem kleinen Vieh, anstatt in den Kampf mitzuziehen? Das Flöten bei den Herden zu hören wollt ihr unbedingt dort bleiben, um zu hören, wie Hirten schön Flöte spielen können. Und dann nochmals, an den Bächen Rubens waren große Beratungen des Herzens, aber es hat gar nichts gebracht. Gilead, das ist auch wieder eine Gegend jenseits des Jordans, wie der Stamm Ruben, aber weiter oben im Norden. Gilead, auch auf der anderen Seite des Jordans, nördlich des Toten Meeres. Gilead ruhte jenseits des Jordans. Und Dan, der Stamm Dan, ganz im Norden. Warum weilte er auf Schiffen? Aser blieb am Gestade des Meeres. Und an seinen Buchten ruhte er. Sie hatten andere Interessen. Natürlich Wirtschaft. Den Schiffen. Geld. Das kann ein Hindernis sein, um für den Glauben zu kämpfen. Judas 3. Für den ein für allemal den Heiligen überlieferten Glauben müssen wir kämpfen. Aber die interessierten sich für Geschäft. Hat alles seine Bedeutung und seinen Platz, aber da ging es ja drum. Um die Dringlichkeit. Und dann kommt ein weiterer Vers, 18. Sebulon ist ein Volk, das seine Seele dem Tod preisgab. Auch Naphtali auf den Höhen des Feldes. Das sind andere. Die waren bereit, wirklich das Letzte zu geben für den Herrn. So wie ein Paulus schließlich in 2. Timotheus schreiben konnte, 2. Timotheus 4, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Er hat sein Leben wirklich ganz dem Herrn gegeben. Und so Sebulon und Naphtali. Und diese beiden Stämme sollten später auf eine ganz besondere Weise geehrt werden. Das wird auch gesagt in Jesaja 9. In der früheren Zeit fiel auf dieses Gebiet eine Schmach durch die Wegführung nach Assyrien. Aber in der späteren wird diese Gegend zu Ehren geführt. Und dann heißt es, das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Licht hat über sie geleuchtet. Das Licht des Messias sollte dort, und jetzt wird Sebulon und Naphtali speziell erwähnt in Jesaja 9, aufgehen. Und tatsächlich, der Herr Jesus lebte, als er auf diese Erde kam, die längste Zeit seines Lebens in Nazareth. Und Nazareth liegt im Stammesgebiet von Sebulon. Sebulon heißt Wohnung. Und in diesem Stamm hat der Herr Wohnsitz genommen. Darum hieß er Jesus der Nazaräer, weil er dort so lange gelebt hatte. Aber dann mit 30 Jahren brach er auf und zog nach Kapernaum, um von dort aus einen öffentlichen Dienst zu tun. Und damit war er im Stammesgebiet von Naphtali. Naphtali heißt mein Kampf. Und von dort aus, von Naphtali, hat der Herr seinen Kampf in der Evangeliumsverkündigung begonnen und dann durch ganz Israel ausgeführt und darüber hinaus. Also diese beiden Stämme, Sebulon, Naphtali. Und dann kommt die Beschreibung des Krieges ab Vers 19. Könige kamen, sie kämpften. Da kämpften die Könige Kanaans bei Tanach an den Wassern Megiddos. Das Tanach ist auch eine Ortschaft in der Jezreel-Ebene. Und dort bei den Wassern von Megiddo, das ist eben der Bach Kishon. Beute an Silber trugen sie nicht davon. Vom Himmel her kämpften, von ihren Bahnen aus kämpften die Sterne mit Sisera. Der Bach Kishon riss sie weg, der Bach der Urzeit, der Bach Kishon. Du, meine Seele, tritt auf in Kraft. Hier wird gezeigt, dass Engel sich hier mit beteiligt hatten. Und interessant ist, dass hier Engel in Verbindung gebracht werden mit Planeten und ihren Bahnen. Es ist ja interessant, dass in der Bibel die Engel auch Sterne, Morgensterne genannt werden. Hiob 38. Und es besteht effektiv ein Zusammenhang zwischen den Sternen und den Engeln. Und hier heißt es, vom Himmel her kämpften, von ihren Bahnen aus kämpften die Sterne mit Sisera. Und dann wird eben erwähnt, dass dieser Bach Kishon ein gefährlicher Bach wurde, eben dadurch, dass es in dieser Zeit dann regnete. Und da steht in Vers 22, da stampften die Hufe der Pferde vom Rennen, dem Rennen ihr Gewaltigen. Und da bekam sie eben das Problem, dass dann diese Wagen stecken blieben. Und so musste Sisera zu Fuß fliehen. Verflucht Meros, spricht der Engel des Herrn. Verflucht seine Bewohner, denn sie sind dem Herrn nicht zu Hilfe gekommen. Dem Herrn zu Hilfe unter den Helden. Diese Ortschaft Meros hat sich dadurch ausgezeichnet, dass sie nicht bereit waren, irgendwie sich einzusetzen. Und sehen wir, es wird in diesem Lied so viel über Passivität und Aktivität gesprochen. Und man kann sich durch Passivität auch schuldig machen. Indem man einfach nichts macht, dort, wo man etwas machen sollte. Und darum dieser Fluch des Engels des Herrn. Und dann kommt eine neue Strophe und da werden uns zwei Frauen gegenübergestellt. Jael und Mama Sisera. Gesegnet vor Frauen sei Jael, die Frau Hebers, des Keniters, vor Frauen in Zelten gesegnet. Jael hat ihre Aufgabe zu Hause wahrgenommen. Darum wird sie genannt, eine Frau in Zelten. Paulus spricht in Titus 2 über das Beschäftigtsein mit häuslichen Arbeiten. Und diese Frau hätte denken können, wie kann ich mich als Frau verwirklichen, da im Zelt? Ja, es waren Beduinen, ja, die hatten kein Haus, aber Zelt. Und wir sehen, wie der Herr diese Frau benutzt hat, auf gewaltige Art. Durch sie wurde der Sieg über die Feinde Israels gegeben. Darum, gesegnet vor Frauen sei Jael. Wasser verlangte er, Milch gab sie. Und wir wissen warum. In einer Schale der Edlen reichte sie geronnene Milch. Ihre Hand streckte sie aus nach dem Pflock und ihre rechte nach dem Hammer der Arbeiter. Und sie hämmerte auf Sisera ein, zerschmetterte sein Haupt und zerschlug und durchbohrte seine Schläfe. Zwischen ihren Füßen krümmte er sich, fiel, lag da. Zwischen ihren Füßen krümmte er sich, fiel, da wo er sich krümmte, fiel er überwältigt. Da wird dieser Sieg einer Frau über einen Helden Kanaans beschrieben. Und jetzt kommt die Mama Sisera. Aus dem Fenster spähte Siseras Mutter und rief ängstlich durchs Gitter. Warum zaudert sein Wagen zu kommen? Warum zögern die Tritte seiner Gespanne? Der kommt einfach nicht zurück. Wo ist er? Was ist meinem lieben, gewaltigen, wunderbaren Sohn passiert, der Israel hasst? Und dann, Vers 29, die Klugen unter ihren Edelfrauen antworten ihr und sie selbst erwidert sich ihr Reden. Also die ganz gescheiten Kananiter, die sprechen Mama Sisera Mut zu und sie benutzt dann diese gleichen Worte und wiederholt das. Und das sind so abscheuliche Worte. Finden sie nicht, teilen sie nicht Beute, ein Mädchen, zwei Mädchen auf den Kopf eines Mannes. Und es ist so übel. Der Ausdruck, der hier mit Mädchen übersetzt ist, auf Hebräisch heißt eigentlich Unterleib. Es ist eben Unmoral und Perversion pur. Aber diese Edelfrauen der Kananiter, die finden das eine ganz tolle Sache. Dein Sohn ist ein Held und der kriegt seine Beute. Das sind so viele Mädchen, wie er will. Ein Mädchen, zwei Mädchen auf den Kopf eines Mannes und dann Beute an bunten Gewändern für Sisera. Weißt du, der kommt schon noch, aber er wird dann mit großen, mit wunderbaren, teuren Kleidern, wird Klamotten wieder zurückkommen. Beute an bunt gewirkten Gewändern. Zwei bunt gewirkte Gewänder für den Hals der Gefangenen. Und dann singt Deborah zusammen mit Barak. So mögen umkommen alle deine Feinde, Herr. Aber die ihn lieben, seien wie die Sonne aufgeht in ihrer Kraft. Und dann wird nur noch gesagt, Israel kam 40 Jahre zur Ruhe. Und wir gehen gleich ein bisschen weiter. obwohl wir nur noch 5 Minuten haben. Die vierte Abfallgeschichte beginnt gleich in Kapitel 6. Und die Kinder Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn. Und der Herr gab sie 7 Jahre in die Hand Midians. Und die Hand Midians wurde stark über Israel. Also, zum vierten Mal kommen sie weg vom Herrn und wieder muss der Herr sie züchtigen. Aber es ist seine Liebe zu Israel, um sie zur Umkehr zu bringen. Und manche sagen, ja, wenn man sagt, dass Wiedergeborene das Heil haben für alle Ewigkeit, dass ein wirklich Wiedergeborener nicht mehr verloren geht, dann sagen sie, ja, dann kann man leben, wie man will. Erstens mal ist das gerade sehr zweifelhaft, wenn einer so etwas sagen würde, dann müsste ich sagen, also nach der Bibel sind das genau nicht die Kennzeichen von einem Wiedergeborenen. Ein Wiedergeborener hasst die Sünde, auch wenn er sagt, ich habe so Mühe beim Überwinden. Aber ich möchte und ich bin jedes Mal so unglücklich, wenn ich versage. Ja? Aber sagt man dann, ja, dann kann man ja sagen, ja gut, dann kann ich ja wieder leben, wie ich will. Nein, eben ein wahrer Gläubiger, der wird unglücklich, wenn Sünde in sein Leben kommt. Aber dann kommt noch etwas dazu. Und dann kommt man unter die Zucht des Vaters. Das zeigt uns das Neue Testament an so vielen Stellen, dass man unter die Zucht Gottes kommt und die kann sehr schmerzhaft sein. Im stärksten Fall sogar der verfrühte körperliche Tod. 1. Korinther 11. Deshalb sind etliche unter euch schwach und krank, ein Gutteil auch in Schlafen, weil sie das Abendmahl unwürdig genommen hatten. Aber Paulus sagt dann, sie werden dann eben nicht mit der Welt verurteilt werden. Das ist klar, aber das ist eine schwere Zucht. Und diese Zucht im Buch der Richter zeigt uns, wenn ein Kind Gottes, jetzt in der neutestamentlichen Sprache, eigene Wege geht, dann kommt es unter die Zucht des Herrn. Und so sehen wir das jedes Mal. Israel fällt ab und es kommt unter die Zucht. Und auch hier wieder. 7 Jahre, aber es sind wieder andere Feinde. Merkt mir, jedes Mal ist es wieder ein anderer Feind, der da diese Aufgabe übernimmt. Und die Hand Midians wurde stark über Israel. Vor Midian richteten sich die Kinder Israel die Klüfte zu, die in den Bergen sind, und die Höhlen und die Bergfestungen. Die mussten sich also richtig verstecken in den Bergen vor dieser feindlichen Armee. Und es geschah, wenn Israel gesät hatte, so zogen Midian und Amalek und die Söhne des Ostens herauf, sie zogen herauf gegen sie. Und sie lagerten sich gegen sie und verdarben den Ertrag des Landes bis nach Gaza hin. Und sie ließen keine Lebensmittel in Israel übrig, weder Kleinvieh noch Rind noch Esel. Wie nennt man das? Das ist eine Wirtschaftsblockade. Ja? Also Israel wird hier wirtschaftlich kaputt gemacht. Das haben sie ganz systematisch gemacht. Sobald die wieder Landwirtschaft betrieben haben, sind sie gekommen, alles kaputt gemacht, um Israel in eine Hungersnot, eine künstliche Hungersnot hineinzudrängen. Dann zogen sie herauf mit ihren Herden und mit ihren Zelten. Sie kamen wie die Heuschrecken an Menge. Und sie und ihre Kamele waren ohne Zahl und sie kamen in das Land, um es zu verderben. Und Israel verarmte sehr wegen Midian. Und die Kinder Israel schrien zu dem Herrn. Das brachte sie zur Einsicht. Und es geschah, als die Kinder Israel wegen Midian zu dem Herrn schrien, da sandte der Herr einen Propheten zu den Kindern Israel und sprach zu ihnen. Jetzt wirkt der Herr nicht nur durch die Zucht, sondern er benutzt einen Botschafter, um ein spezielles Wort Gottes ihnen weiterzugeben. Der Mann wird namentlich nicht genannt. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und euch herausgeführt aus dem Haus der Knechtschaft. Und ich habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand all eurer Bedrücker. Und ich habe sie vor euch vertrieben und euch ihr Land gegeben. Und ich sprach zu euch, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht die Götter der Amoriter fürchten, in deren Land ihr wohnt. aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Merkt man, wie diese Botschaft des Propheten ganz erinnert an die Botschaft des Engels des Herrn, damals in Bochim. Und er sagt einfach, ihr habt nicht gehört, jetzt habt ihr die Konsequenzen. Aber Gott hilft noch nicht. Er sagt ihnen, ihr müsst jetzt wirklich spüren, das sind die Konsequenzen eures Tuns. Und warum lässt Gott so viel Unrecht in dieser Welt zu? Nun, viele Menschen sagen, Gott ist verantwortlich. Aber Jakobus 4 sagt, woher kommen Kriege? Aus euren bösen Begierden. Der Mensch ist schuld, dass es Kriege gibt, nicht Gott. Man muss nicht Gott die Schuld geben. Und Gott lässt das zu, damit der Mensch feststellt, es ist wegen uns. Das ist jedes Mal eine Botschaft. All das Unrecht in dieser Welt ist eine Botschaft. Ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Aber Gott ist trotzdem gnädig. Und darum lesen wir dann in Vers 11, und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte, die in Ophra war, das Joas dem Abiesritter gehörte. Und Gideon, sein Sohn, schlug gerade Weizen aus in der Kelter, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Jetzt greift Gott ein und Gideon wird als Befreier berufen. Und sieht man, dieser Gideon, der hat nicht einfach sich gesagt, ja, es ist Wirtschaftsblockade, keine Chance, sondern er hat Weizen in Sicherheit gebracht. Und das ist natürlich sehr ungewöhnlich, in der Kälte Weizen zu haben. Aber er hat es eben an einen ungewöhnlichen Ort hingebracht, um Nahrung zu sichern. Also ihm war es wichtig, in einer Zeit, wo Israel wirklich verhungerte, und das müssen wir jetzt auch wieder geistlich übertragen, es gibt auch heute Gemeinden, die verhungern geistlich, weil keine Nahrung da ist. Aber das ist eine Zucht von Gott. Und er hat etwas zu sagen. Aber dann sehen wir eben die Gnade, wie der Herr auch einen Ausweg gibt. Und er benutzt einen Mann, dem es wichtig war, dass die Nahrung vor dem Feind gerettet wird. Er tut also Weizen auf die Seite. Damit kann man Menschen ernähren, die Hunger haben. Aber da fahren wir dann morgen weiter.